Das muss damals wirklich eine ganz schlimme Situation gewesen sein. Ich kann mich noch erinnern, eine Polizistin, die mit ihrem Kollegen damals als Erste am Tatort war und die auch nicht gerade unerfahren war, der hat man selbst im Prozess noch angemerkt, wie sehr sie das alles mitgenommen hat. Sie hat bei ihrer Zeugenvernehmung immer wieder kleine Pausen machen müssen, weil die Bilder in diesem Moment wahrscheinlich alle wieder vor ihrem inneren Auge aufgetaucht sind. Sie hat den Richtern dann mit brüchiger Stimme gesagt, das war einer der schlimmsten Tatorte, die ich je gesehen habe. Und dann hat sie noch gesagt, es hat sich einfach schlimm angefühlt, die Mutter trotz der Rettungsversuche sterben zu sehen.
Ohne Bewährung. True Crime von hier.
Hi und herzlich willkommen zu Ohne Bewährung, einem Podcast von Audio West und den Ruhrnachrichten. Ich bin Alicia Theisen.
Und ich bin Nora Wager. Und wir sprechen in unserem Podcast über Kriminalfälle hier aus der Umgebung, also meistens dem Ruhrgebiet und die Gerichtsprozesse dahinter. Und deswegen ist heute wieder bei uns unser Gerichtsreporter Jörn Hartwig. Hi Jörn.
Hi Nora. Hi Alicia.
Hi. Heute, da wollen wir in unserem Podcast über Jelena und Goran sprechen. Die beiden hatten 6 gemeinsame Kinder und waren fast 30 Jahre lang ein Paar, die meiste Zeit davon auch verheiratet, bis Goran seine Frau Jelena umgebracht hat. Das war im Februar 2024 und was den Fall noch schlimmer macht, als er eigentlich sowieso schon ist, ihr 8-jähriger Sohn, der musste damals mit ansehen, wie seine Mama stirbt.
Ja, und ich habe den Fall auch deshalb noch so gut in Erinnerung, weil beim Urteil damals nämlich ein Wort gefallen ist, das ich bis dahin noch nie von einem Richter oder von einer Richterin gehört hatte, und zwar das Wort Femizid. Wir haben ja hier in unserem Podcast schon häufiger über Femizide gesprochen, aber das ist eben kein juristischer Begriff. Deshalb hört man ihn von den Richterinnen und Richtern eigentlich auch nicht. Aber bei diesem Fall, da ist das dann doch passiert, und zwar von Jörg Schmidt, der den Prozess am Essener Landgericht damals geleitet hat. Und der hat bei der mündlichen Urteilsbegründung gesagt, das, was hier passiert ist, das war ein brutaler Femizid. Und dann hat er noch gesagt, der Angeklagte, der hat in der mittelalterlichen Vorstellung gehandelt, dass seine Frau ihm gehört. Und das habe ich damals natürlich auch geschrieben, auch über dpa, also über die Deutsche Presseagentur, sodass das Urteil wirklich in ganz Deutschland zu lesen war. Nachher, da habe ich dann erfahren, dass sich sogar eine Frau, ich meine, es war eine Professorin, bei den Richtern gemeldet hat, die den Text dann in irgendeiner Zeitung oder im Internet gelesen hatte. Und die hat sich dafür ausdrücklich bedankt, weil nämlich endlich mal ein Richter die Tat als das bezeichnet hat, was sie auch wirklich war, nämlich ein Femizid.
Ja, aber das zeigt ja wahrscheinlich auch, dass dieser grausame Fall auch die Richter ziemlich mitgenommen hat.
Auf jeden Fall. Vor allem, weil das, was Goran mit Jelena gemacht hat, auch wirklich nur schwer zu ertragen war. Ich weiß gar nicht, ob Jelena jemals glücklich war. Wahrscheinlich nicht. Ich kenne natürlich nur das, was ich vor Gericht gehört habe. Aber das reicht eigentlich schon, denn danach war ihr Leben ein absoluter Albtraum. Vor allem in den letzten Jahren zumindest.
An dieser Stelle müssen wir kurz sagen, dass Jelena und Goran nicht die richtigen Namen der beiden sind. Wir haben die Namen ausgetauscht, weil die beiden eben 6 Kinder haben, das haben wir ja gerade schon gesagt. 2 davon sind auch noch minderjährig und wir wollen natürlich nicht, dass irgendwelche Rückschlüsse möglich sind, um welche Familie es sich da handelt, über die wir hier sprechen. Also vor allem zum Schutz der Kinder haben wir die Namen geändert.
Ja, Kind ist leider ein echt gutes Stichwort, weil ein richtiges Kind konnte Jelena nicht lange sein. Und jetzt gehen wir mal ganz an den Anfang unseres Falls. Jelena war 13 Jahre alt, als sie von ihrer Familie nach Roma Art verheiratet worden ist. Das war im heutigen Nordmazedonien. Sie kannte Goran allerdings kaum. Ihre Familien, die hatten den beiden gerade mal 3 Monate Zeit gegeben, um sich kennenzulernen. Und das musste aus ihrer Sicht offenbar reichen. Also dann wurde auch schon Hochzeit gefeiert.
Ja, Goran, der war 7 Jahre älter, also schon 20. Er ist ein paar Jahre zur Schule gegangen, hat aber jetzt nicht so eine richtig gute Schulbildung gehabt. Eine Ausbildung hat er danach gar nicht gemacht. Er hat aber Geld verdient, hat ein paar Jobs gehabt, Gelegenheitsjobs bei der Müllerfuhr zum Beispiel oder als Holzarbeiter. Ja, hat auf jeden Fall Geld verdient.
Wir wissen heute nicht, was Jelena über ihre Hochzeit, diese frühe Hochzeit gedacht hat. Aber man kann es sich ja eigentlich denken. Die war gerade 13 Jahre alt, eigentlich noch ein Kind, eigentlich noch ein kleines Mädchen. Aber das gehört zur tragischen Wahrheit auch dazu. Sie kannte das schon aus ihrem Kulturkreis. Da war das ziemlich üblich, dass Mädchen in dem Alter schon verheiratet wurden und ja, quasi ihrer Jugend beraubt wurden.
Ja, es hat dann auch tatsächlich nicht lange gedauert, bis sie das erste Mal schwanger geworden ist. Als ihr erstes Kind geboren wurde, da war sie gerade mal 15 Jahre alt. Und auch bei der Geburt ihres zweiten Kindes, da war sie erst 18. Und ja, so ging es dann weiter.
Ja, die beiden, die hatten schließlich 5 Kinder, als sie 2014 nach Deutschland gekommen sind. Sie haben hier Asyl beantragt und haben dann auch zunächst in einer Einrichtung für Asylbewerber gewohnt, und zwar in Essen. Und Essen war dann auch die Stadt, in der sie ja danach gelebt haben, die sie eigentlich auch nicht mehr verlassen haben.
Goran war in seiner eigenen Familie aber plötzlich gar nicht mehr so richtig interessiert. Oder sagen wir mal, er war an Jelena nicht mehr interessiert. Er hat nämlich erstmal eine Affäre begonnen, und zwar mit einer deutschen Frau. Das ist wichtig, weil die dann sofort schwanger geworden ist. Und dieses Kind, das hat Goran auch sofort anerkannt.
Obwohl, das muss man auch dazu sagen, es war gar nicht so klar, ob es wirklich sein leibliches Kind war. Es könnte auch sein, dass er das Kind der deutschen Frau nur deshalb anerkannt hat, um dauerhaft in Deutschland bleiben zu können. Das war im Prozess kurz Thema, aber so richtig weitergekommen ist man da nicht.
Es war aber auf jeden Fall so, dass die Beziehung zu dieser deutschen Frau dazu geführt hat, dass die Ehe von Goran und Jelena geschieden worden ist. Nicht in Deutschland, hier waren sie ja standesamtlich gar nicht verheiratet, sondern in ihrer alten Heimat im heutigen Nordmazedonien.
Ja, was so ein bisschen überrascht hat, ist, dass die beiden nach der Geburt des Kindes, das Goran mit dieser deutschen Frau hatte, oder eben auch nicht, praktisch sofort wieder zusammengekommen sind. Das könnte natürlich schon dafür sprechen, dass es mit der Anerkennung nur ein Trick war, um die Behörden zu täuschen, aber wir wissen es wie gesagt nicht.
Goran ist auf jeden Fall ganz schnell wieder bei Jelena eingezogen, und 2016, da wurde dann auch gleich das nächste Kind der beiden geboren, ein Junge, den wir heute in unserem Podcast Milan nennen. Milan war dann aber auch das letzte Kind der beiden.
Ja, aber die Beziehung, die war nicht gut, obwohl die beiden, Jelena und Goran, jetzt wieder zusammen waren. Das muss man einfach so sagen. Es gab immer wieder Streit. Goran war gewalttätig. Er hat Jelena geschlagen. Manchmal so schlimm, dass die älteren Kinder sogar dazwischen gegangen sind, um ihre Mutter zu beschützen. Manchmal haben sie sogar die Polizei gerufen, weil sie sich einfach ja nicht anders zu helfen wussten.
Ja, diese Übergriffe, die waren wirklich dramatisch. Einmal hat Goran Jelena die Treppe runtergestoßen. Einmal hat er sie im Bett gewürgt, dann hat er ihr ein Messer in den Hals gehalten. Wir haben ja gerade gesagt, die Polizei war quasi immer wieder bei der Familie vor Ort. Was haben die denn gemacht? Ist da jemals was draus geworden?
Ja, die Polizei, die hat eigentlich das gemacht, was sie bei Verdacht auf häusliche Gewalt eigentlich immer macht. Sie hat Goran der Wohnung verwiesen, also er musste gehen. Die Polizei hat auch das übliche 10-tägige Rückkehrverbot ausgesprochen, aber das hat Goran überhaupt nicht interessiert.
Klar, er ist natürlich schon erstmal weggegangen, aber er hatte ja auch gar keine andere Wahl, wenn die Polizei da vor der Tür steht. Aber es hat halt nie lange gedauert, bis er wieder da war. Und Jelena hat dagegen auch nichts gemacht. Sie hat ihn wieder aufgenommen, weil sie einfach riesige Angst vor ihm hatte.
Lasst uns mal kurz auf dieses Rückkehrverbot drauf gucken, wie das überhaupt funktioniert, weil das ist schon ein Thema, über das immer wieder diskutiert wird. Wenn die Polizei einen Verdacht auf häusliche Gewalt hat, dann kann sie den mutmaßlichen Täter tatsächlich sofort aus der Wohnung schicken oder verweisen, heißt es dann. Sie kann auch ein Rückkehrverbot aussprechen, das dann in der Regel für 10 Tage gilt. Diese 10 Tage, die sollen dem Opfer die Zeit geben, erstmal zur Ruhe zu kommen. Das ist die Idee, die dahinter steckt. Und auch, damit man sich beraten lassen kann, was weiter zu tun ist. Man könnte zum Beispiel ein komplettes Annäherungsverbot nach dem Gewaltschutzgesetz beantragen. Das müsste dann allerdings übers Gericht laufen. Die Person, die die Wohnung verlassen muss, muss das auch sofort tun. Ihr muss aber Gelegenheit gegeben werden, ein paar persönliche Sachen mitzunehmen, also zum Beispiel Kleidung oder so. Aber da ist die Polizei auch dabei. Das Rückkehrverbot, das soll auch überprüft werden. Und wer sich nicht daran hält, der kann zum Beispiel mit einem Zwangsgeld belegt werden.
Ja, das ist die Theorie. Bei Goran hat das mit dem Rückkehrverbot aber nicht so richtig geklappt, weil Jelena nichts unternommen hat, wenn er wieder vor der Tür stand, weil sie sich einfach nicht getraut hat, das muss man so sagen. Was sie allerdings gemacht hat, wenn die Polizei da war, sie hat immer Anzeige erstattet und auch einen Strafantrag gestellt. Damit macht man dann nochmal extra deutlich, dass sie auf jeden Fall will, dass die Polizei ermittelt und dass Goran dann im Falle des Falles auch bestraft wird. Die Anzeigen und die Strafanträge, die hat sie aber kurz darauf immer wieder zurückgenommen. Einmal wollte sie das dem Beamten sogar zurufen, also sie wollte gar nicht in die Polizeiwache reingehen, sondern wollte das von draußen machen.
Ja, wahrscheinlich hatte sie einfach Angst, dass da Fragen gestellt werden.
Genau, weil das wäre ja auch der übliche Weg, dass man da, warum wollen sie das machen? Und dem wollte sie sich wahrscheinlich nicht stellen.
Ja, das Ganze hat dazu geführt, dass Goran am Ende immer davongekommen ist. Also er war zum Zeitpunkt des Mordprozesses tatsächlich nicht vorbestraft, einfach weil er Jelena so unter Druck gesetzt hat, dass sie diese Anzeigen immer zurückgezogen hat.
Sie hat sich aber auch einfach nicht getraut, Goran zu verlassen, auch weil sie Angst um die Kinder hatte. Neben Milan, dem Jüngsten, da haben noch zwei weitere Kinder zu Hause gelebt, einer auch noch minderjährig, der andere schon ein bisschen älter. Jelena hat einfach gedacht, wenn ich gehe, also wenn ich Goran verlasse, dann tut er den Kindern was an.
Ja, und das war auch nicht aus der Luft gegriffen. Genau damit hatte Goran nämlich gedroht, dass er den Kindern etwas antut, dass er Jelena umbringt, dass er ihren Bruder umbringt. Und das haben die Kinder auch gehört. Sie waren nämlich dabei, als er das gesagt hat.
Ja, das Ganze ist auch nicht besser geworden. Das ist eigentlich wirklich über die Jahre immer nur schlimmer geworden. Und zwar vor allem ab dem Jahr 2022. Da ist nämlich auf einer Feier in Nordmazedonien was passiert. Da soll Goran von einem Mann erfahren haben, der damit geprahlt haben soll, ihr hört schon ganz viel Konjunktiv, dass Jelena eigentlich seine Frau sein müsste, weil er früher etwas mit ihr gehabt hatte, und zwar als sie 12 war. Wir erinnern uns nochmal, als Jelena und Goran geheiratet haben, da war Jelena gerade 13 Jahre alt. Das heißt, sie hätte da ein Jahr vorher vielleicht irgendwie so eine Kinderschwärmerei, wenn überhaupt, mit diesem Typen gehabt.
Ja, aber ob das stimmt, ist völlig unklar. Und es ist auch völlig unklar, was das überhaupt gewesen sein soll. Ein Kuss oder mehr oder wirklich nur Gerede. Da konnten auch die Zeugen, die später im Prozess gehört worden sind, nicht zu sagen. Es ist nicht mal klar, ob die Worte auf der Feier überhaupt so gefallen sind oder ob vielleicht auch was ganz anderes gesagt wurde, dass sich dann verselbstständigt hat, so wie bei Stille Post, wo ja auch immer was dazukommt oder was weggelassen wird, je häufiger man davon erzählt.
Für Goran war das allerdings eine Geschichte, die ihn nicht mehr losgelassen hat. Und in die hat er sich dann halt auch immer weiter reingesteigert. Er war sowieso schon eifersüchtig, muss man sagen, allerdings völlig grundlos. Jelena war ja immer zu Hause und hat sich nur um den Haushalt und um die Kinder gekümmert. Aber das hat sich richtig in seinen Kopf reingefressen. Goran hat sich eingeredet, dass Jelena nicht als Jungfrau in die Ehe gegangen ist. Das Wort, was er damals benutzt hat, das ist ein ganz, ganz schlimmes Wort, ein ganz hässliches Wort. Das war unrein. Er hat Jelena unrein genannt.
Ja, und er wollte dann unbedingt wissen, wer der Mann war, der da auf der Feier angeblich was über Jelena gesagt hat. Eigentlich war das jetzt auch kein großes Staatsgeheimnis. Die meisten aus Gorans Familie haben gewusst, wer der Mann war. Aber es hat sich keiner getraut, ihm den Namen zu sagen, weil keiner wusste, wie Goran darauf reagiert. Beziehungsweise, weil sie sich wahrscheinlich schon irgendwie denken konnten, wie er darauf reagieren könnte.
Er hat aber trotzdem keine Ruhe gegeben, er hat alle bedrängt, er hat Jelena bedrängt, er hat seine Kinder bedrängt, seine Freunde, manche, die haben ihm sogar schon gesagt, jetzt reicht's, lass die Vergangenheit endlich Vergangenheit sein oder, andere Alternative, trenn dich von Jelena, aber das war für ihn alles überhaupt keine Option.
Ja, und dann ist einer seiner Söhne irgendwann eingeknickt und hat ihm gesagt, wer der Mann aus Nordmazedonien war. Er hat natürlich gehofft, dass sein Vater jetzt endlich Ruhe gibt, aber genau das Gegenteil ist passiert. Die Eifersucht ist noch schlimmer geworden. Goran hat Jelena jetzt nicht nur vorgeworfen, vor der Ehe, als 12-Jährige, was mit diesem anderen Mann gehabt zu haben. Er hat behauptet, dass sie auch danach fremdgegangen ist. Und zwar immer dann, wenn Jelena alleine zu ihrer Familie nach Nordmazedonien gefahren ist. Nur mit diesem Mann, der da angeblich was mit Jelena gehabt haben soll, mit dem hat Goran nie gesprochen.
Ja, man kann sich vorstellen, dass die Situation für Jelena unerträglich gewesen sein muss. Sie hat Goran immer wieder gesagt, da war nichts, da war nichts, da war nichts. Aber er hat ihr das einfach nicht geglaubt. Und sie hat wirklich alles gemacht, was er von ihr verlangt hat, um ihn irgendwie davon zu überzeugen, dass da wirklich nichts war. Bis, man muss das so sagen, bis hin zur absoluten Erniedrigung.
Ja, was jetzt kommt, das kann man eigentlich gar nicht glauben. Goran, der hat von Jelena verlangt, dass sie in einer Moschee in Nordmazedonien auf den Koran schwört, dass sie als Kind nichts mit dem anderen Mann gehabt hat. Bis dahin wäre es ja vielleicht noch, zumindest nachvollziehbar, aber das ist leider noch nicht alles. Jelena, die musste den Schwur in dieser Moschee nämlich komplett nackt ablegen. Vorher ist sie sogar noch genau kontrolliert worden, ob sie irgendwo Metall am oder im Körper versteckt hat, weil Metall dazu führen würde, dass der Schwur ungültig ist, so ähnlich wie wenn wir beim Schwören die Finger kreuzen.
Ja, und Jelena hat das tatsächlich alles über sich ergehen lassen. Sie hat in dieser Moschee komplett nackt geschworen, dass sie als Kind nichts mit dem anderen Mann gehabt hat. Aber auch das hat Goran nicht überzeugt, sodass sie den Schwur anschließend in einer Moschee in Deutschland nochmal ablegen musste. Aber auch damit war Goran immer noch nicht zufrieden.
Jelena hätte ihn damals am liebsten verlassen, was man ja auch verstehen kann, was wahrscheinlich auch jeder ihr versucht hätte zu raten oder zu empfehlen. Aber Goran hat das halt einfach nicht erlaubt, weil das aus seiner Sicht eine Schmach gewesen wäre, wenn die Frau den Mann verlässt. Er war ja das Familienoberhaupt in seinem Kopf. Er war der Mann, dem die Frau gehört, in Anführungsstrichen, und dem sie ja bedingungslos treu zu sein hat. Das, um das mal so zu verstehen, das waren die Gedanken, die damals durch seinen Kopf gegangen sind und ehrlicherweise, die er auch wahrscheinlich heute noch hat.
Jelena, die ist dann auch nicht gegangen, obwohl es für sie immer schlimmer geworden ist. Goran hat nämlich allen erzählt, dass sie nicht als Jungfrau in die Ehe gegangen ist, selbst wenn sie dabei war. Und er hat auch erzählt, dass sie ihn auch heute noch betrügt, was komplett ausgedacht war. Ja, man kann sich das vorstellen, was für sie ja auch völlig erniedrigend gewesen sein muss. Vor allem, weil sie ja auch keine Widerworte geben durfte. Zumindest nicht in der Gegenwart von anderen, also wenn andere Leute dabei waren.
Ja, und es kommt noch schlimmer. Goran hat dann sogar ein Video gemacht, das er über Social Media verschickt hat. Und darin hat er Jelena aufs Schlimmste beleidigt und beschimpft. Er sagt zum Beispiel, dass er sie wie eine Hündin rausgeschmissen hat, weil sie gesündigt hat. Und er sagt, dass sie andere Männer trifft, sich prostituiert und also wirklich ganz, ganz übel.
Ja, aber es ist leider nicht bei ja diesen Gerüchten geblieben, die er da gestreut hat. Noch was ganz Groteskes gemacht. Er hat auf Social Media ein Fake-Profil von Jelena erstellt, wo er auch ein Bild von ihr da hochgeladen hat und so. Und der Text, der da drunter steht, der hört sich an, als ob Jelena mit ihrem heimlichen Lover textet. Aber das hat er alles selber geschrieben. Goran hat es nur gemacht, damit er anderen zeigen kann, hier, guck mal, der Beweis, Jelena geht fremd und betrügt mich. Einfach nur, damit ja seine Wut und seine Eifersucht nicht grundlos sind. Obwohl er das sich ja selber, er hat sich da auch selber vollkommen in die Tasche gelogen. Das ist ganz, ganz absurd.
Ja, das war alles Anfang 2024. Der Streit, der war am Ende so schlimm, dass einer der Söhne auch in dieser Zeit nochmal die Polizei gerufen hat. Das Ergebnis war aber wieder das gleiche. Goran musste die Wohnung wieder verlassen. Er bekam wieder ein 10-tägiges Rückkehrverbot. Aber allen war klar, außer den Polizisten, dass er gleich am selben Abend wieder da ist. Und auch in diesem Fall hat Jelena den Strafantrag und die Anzeige am nächsten Tag wieder zurückgenommen.
Was die Polizei jetzt allerdings endlich mal gemacht hat, weil sie ja auch schon so oft da war, sie hat die Berichte an das Essener Jugendamt geschickt, damit sich zumindest um die Kinder gekümmert wird. Beim Jugendamt, da hat man diesen Hinweis und auch die Infos sofort sehr ernst genommen. Es war ja auch nicht nur das ständige Streiten, die Wohnung sah ja auch komplett katastrophal aus.
Ja, die drei Kinder, die noch zu Hause gewohnt haben, die hatten nicht mal richtige Betten. Die haben auf Matratzen geschlafen, die dann tagsüber so gestapelt wurden. Die Kleiderschränke, die hatten keine Türen mehr. Es gab überhaupt nur ganz, ganz wenig Möbel. Überall lag Wäsche rum und Tüten. Eins der Fenster, das war nur so mit einem Stofftuch abgehängt. Also alles wirklich nicht schön. Was es allerdings gab, das war eine PlayStation für die Kinder und einen Fernseher für die Eltern.
Das Jugendamt, das wollte sich das dann alles mal angucken und natürlich auch hören, was da in der Familie los ist, um vielleicht auch Hilfe anbieten zu können. Es ist dann auch ziemlich schnell ein Termin ausgemacht worden. Der sollte Anfang Februar 2024 sein, rund eine Woche bevor Jelena ermordet wurde. Diesen Termin, den hat Goran dann aber telefonisch wieder abgesagt.
Ja, ganz so leicht haben sich die Mitarbeiterinnen vom Jugendamt aber nicht abwimmeln lassen. Sie haben mit Goran sofort einen neuen Termin vereinbart, eine Woche später, am 15. Februar. Und das Datum ist wichtig, das war nämlich genau der Tag, an dem Goran Jelena umgebracht hat.
Am 15. Februar sind dann tatsächlich gleich zwei Mitarbeiterinnen des Jugendamtes da gewesen. Sie haben auch noch eine Auszubildende dabei und eine Dolmetscherin, also zu viert insgesamt. Und sie sind auch ja ganz systematisch vorgegangen. Sie wollten auf keinen Fall, dass Goran auch für Jelena spricht. Und deshalb haben sie darauf bestanden, mit allen einzeln zu sprechen. Also mit Jelena, mit Goran und mit einem der Söhne, der damals auch in der Wohnung war. Und mit Goran haben sie dann gleich angefangen.
Der hat sich ja auch tatsächlich auf das Gespräch eingelassen, aber man kann jetzt nicht gerade sagen, dass er freundlich war. Er war genervt, er war trotzig und er hat bei allem, was er gesagt hat, eigentlich immer klar gemacht, dass er überhaupt kein Interesse an dem Gespräch hat. Aber er war jetzt nun mal in dieser Situation und aus dieser Gesprächssituation kam er auch nicht so einfach wieder raus.
Bei dem Gespräch ging es natürlich auch um die häusliche Gewalt, zum Beispiel darum, dass er Jelena gewürgt haben soll. Aber da hat er sofort abgeblockt und das Ganze umgedreht. Er hat eine der beiden Jugendamtsmitarbeiterinnen ziemlich provokant gefragt, ob sie verheiratet ist und ob sie bei ihrem Mann bleiben würde, wenn er sie schlagen würde. Und die Antwort hat er sich dann auch gleich selbst gegeben. Er hat gesagt, das wird keine Frau machen, keine Frau würde bei einem Mann bleiben, der sie schlägt. Was er damit also eigentlich sagen wollte, war, natürlich schlage ich Jelena nicht, sonst wäre sie ja nicht mehr hier.
Danach hat das Team vom Jugendamt dann natürlich auch mit Jelena gesprochen. Das hat Goran natürlich überhaupt nicht in den Kram gepasst. Er hat bei dem Gespräch sogar versucht, an der Tür zu lauschen, um zu hören und natürlich um zu kontrollieren, was Jelena denn den Frauen erzählt. Aber er brauchte sich da gar keine Sorgen machen. Jelena hat nämlich genau das gemacht, was sie immer gemacht hat. Sie hat Goran in Schutz genommen. Sie hat gesagt, dass das gar nicht stimmt, dass er sie gewürgt hat, dass sie ihn damals einfach nur aus der Wohnung haben wollte, weil er zu viel getrunken hatte. Sie selbst hätte das ja auch nie gesagt mit dem Würgen. Die Polizei, die müsse das falsch verstanden haben, ein Übersetzungsfehler. Also sie ist halt quasi, ja, da merkt man einfach, wie viel Angst sie vor Goran hatte. Obwohl der in einem anderen Raum war, obwohl da vier Frauen waren, die es ja wirklich gut meinten. Sie hat sich einfach nicht getraut, die Wahrheit zu sagen.
Ja, aber das, was sie da erzählt hat, das ist ihr auch nicht geglaubt worden. Aber die Mitarbeiterin vom Jugendamt, die konnten natürlich nichts machen, zumindest nicht viel. Was sie allerdings gemacht haben, das war, sie haben ziemlich auf Jelena eingeredet, dass sie sich bei der Polizei melden soll oder beim Jugendamt, wenn sie Hilfe braucht. Und sie haben ihr auch eine Visitenkarte dagelassen mit einer Telefonnummer und einen Flyer von der Frauenberatungsstelle.
Man muss aber leider sagen, Jelena wollte das alles gar nicht annehmen. Die Frauen vom Jugendamt haben die Sachen dann trotzdem dagelassen. Sie haben das beides auf den Wohnzimmertisch gelegt und sie am Ende wirklich nochmal inständig gebeten, sich Hilfe zu suchen.
Der Sohn, mit dem da auch noch gesprochen worden ist, der hat seinen Vater damals übrigens auch in Schutz genommen. Der hat gesagt, ja, das stimmt schon, dass meine Eltern ständig Streit haben und dass sein Vater auch Sachen kaputt machen würde, wenn er betrunken ist. Er will aber nie gesehen haben, dass der Vater seine Mutter schlägt oder dass er sie mal gewürgt hat. Das hätte er von der Mutter zwar gehört, aber nicht selbst gesehen. Aber der Junge, der hat dann auch was gesagt, was die Mitarbeiterin vom Jugendamt schon hellhörig gemacht hat. Er hat gesagt, ich habe schon Panikattacken, weil meine Eltern ständig streiten.
Daran sieht man natürlich, dass da überhaupt nichts in Ordnung war in dieser Familie. Und das Jugendamtsteam, das hat dann am Ende alle drei zusammengerufen und hat vereinbart mit ihnen oder beziehungsweise vorgegeben, muss man ja eigentlich sagen, dass es auf jeden Fall noch weitere Gespräche, noch weitere Treffen geben soll, einfach um mal zu gucken, wie der Familie vielleicht geholfen werden kann.
Das war allerdings etwas, was Goran überhaupt nicht wollte. Das hat er auch gesagt. Er hat gesagt, dass er sich den Stress nicht antun will. Da würde er lieber das Sorgerecht für die Kinder abgeben, auswandern und sich eine andere Frau suchen. Aber der nächste Termin wurde dann trotzdem vereinbart und zwar in einer Woche. Aber dazu ist es dann nicht mehr gekommen.
Ja, Jelena war nach dem Gespräch ziemlich niedergeschlagen, weil sie Angst hatte, dass ihre beiden noch minderjährigen Kinder ja von ihr weggenommen werden. Das Jugendamt hat ja schon gesagt, hey, so läuft's auf jeden Fall nicht. Darüber wollte sie mit Goran dann auch sprechen, aber der hat halt sofort wieder von der alten Sache angefangen, dass Jelena ihn vor der Ehe als Kind betrogen haben soll. Außerdem wollte er unbedingt diesen Flyer der Frauenberatungsstelle haben und die Visitenkarte, die lagen nämlich nicht mehr auf dem Couchtisch, die hatte sich Jelena dann doch eingesteckt und die wollte sie dann auch nicht mehr rausrücken. Da hat sie sich ja mal so richtig gewehrt eigentlich.
Wahrscheinlich auch, weil sie richtig Angst hatte. Sie hatte Angst, dass ihr die Kinder weggenommen werden und diese Angst, die war so groß, dass sie jetzt auch von Trennung gesprochen hat, was Goran ja auf keinen Fall zulassen wollte. obwohl er Jelena in einer Tour provoziert hat, obwohl er sie überall schlecht gemacht hat. Aber das war jetzt in diesem Moment ein Warnzeichen für ihn. Er hat wahrscheinlich zum ersten Mal das Gefühl gehabt, dass er die Kontrolle über Jelena verlieren könnte. Ihr Gespräch mit den beiden Mitarbeiterinnen vom Jugendamt, das hat ihm schon nicht gepasst, dass sie den Flyer und die Visitenkarte nicht rausrücken wollte, schon mal gar nicht. Und dass sie jetzt auch noch ganz offen davon gesprochen hat, dass sie sich trennen will. Ja, das war aus seiner Sicht zu viel.
Der Streit war auf jeden Fall mal wieder so schlimm, dass Goran irgendwann sogar einen Freund angerufen hat und ihn dann gefragt hat, ob er vorbeikommen kann, um zu schlichten oder sagen wir mal eher, um ihn zu unterstützen. Das hat aber nicht geklappt, zumindest nicht sofort. Der Freund, der hatte keine Zeit, er ist dann erst später aber doch noch gekommen. Das war wahrscheinlich so gegen 18 Uhr und da ging der Streit dann auch sofort wieder los.
Jelena ist auf jeden Fall dabei geblieben, dass sie sich trennen möchte. Weil Goran den Frauen vom Jugendamt ja auch noch erzählt hat, dass er sich nicht mehr um seine Kinder kümmern will und dass er sich trennen will. Das war für sie nochmal ein Punkt mehr auf der ja schon langen, langen Liste. Und sie hatte wirklich Angst, dass ihr die Kinder weggenommen werden. Und Goran wollte unbedingt die Visitenkarte und den Flyer haben, damit Jelena sich auf keinen Fall Hilfe holen kann. Aber da hat sie wirklich nicht nachgegeben, auch in all den Stunden nicht, bis der Freund irgendwann da war.
Ja, der Streit ist dann richtig eskaliert. Jelena war irgendwann völlig verzweifelt. Sie hat mit Tassen geschmissen, mit Gläsern um sich geschmissen. Dabei ist sogar das Fenster vom Backofen kaputt gegangen. Sie hat Goran zugerufen, dass er sie ruhig wieder schlagen soll, dass sie hier ist. Sie hat gesagt, schlag mich, ich bin hier, weil ihr in diesem Moment ja wahrscheinlich alles egal war und sie nur noch verzweifelt war.
Goran, der hat in der Situation nicht geschlagen, vielleicht weil sein Freund ja dabei war, der ja eigentlich zum Schlichten gekommen war. Das ist ihm zwar nicht gelungen, aber er hat Goran zumindest überredet, die Wohnung zu verlassen und mit ihm was trinken zu gehen, worauf Goran sich dann auch tatsächlich eingelassen hat. Vorher hat er allerdings noch die Internetverbindung gekappt, damit Jelena sich keine Hilfe holen kann.
Milan, der jüngste Sohn, der damals 8 war, der hat das alles mitgekriegt. Er war zwar nicht direkt im Raum, er war im Kinderzimmer und hat an der Playstation gespielt. Das Kinderzimmer, das war aber direkt neben der Küche, in der seine Eltern ja so fürchterlich gestritten haben. Und er wird auch mitgekriegt haben, dass dabei Tassen und Gläser geflogen sind.
Goran, der ist dann tatsächlich mit seinem Kumpel rausgegangen, aber nur bis kurz vors Haus. Da ist er stehen geblieben und hat gesagt, dass er nochmal kurz zurück in die Wohnung muss. Und zwar, um sich ein paar Sachen zu holen. Damit hat er eine Tasche mit Kleidung gemeint, um die Nacht woanders verbringen zu können. Sein Freund, der hat sich dabei auch nichts gedacht. Er hat eine Zeit lang vor dem Haus gewartet, aber Goran ist dann nicht zurückgekommen. Er hat dann auch nicht geklopft oder geklingelt oder nachgefragt, was los ist, sondern dieser Freund, der ist dann einfach gegangen.
Ob es in der Zwischenzeit in der Wohnung nochmal Streit gegeben hat, das ist nicht ganz klar. Vielleicht hat Goran auch gar nichts mehr gesagt. Was wir aber wissen ist, er hat ein Klappmesser genommen und damit ist er auf Jelena zugestürmt und hat ihr die fast 10 cm lange Klinge direkt in die Brust gerammt. Danach hat er immer weiter zugestochen, in den Oberkörper und in den Hals. Jelena ist nach vorne gekippt, sie ist auf den Bauch gefallen. Doch auch da hat Goran nicht aufgehört, er hat ihr noch mindestens 16 Mal in den Hinterkopf und in den Nacken gestochen.
Jelena hatte keine Chance, den Angriff zu überleben. Die Ärzte, die haben später insgesamt 28 Stiche gezählt, Jelenas Herz war getroffen, ein Stich ging in ihr Rückenmark, ganz viele gingen in ihren Kopf und in den Hals. Sie hat sich noch nicht mal richtig wehren können, also es gab praktisch keine Abwehrverletzung an ihren Händen oder an den Armen zum Beispiel. Sie ist zusammengebrochen und verblutet.
Das war übrigens ein ganz schlimmer Moment im Prozess, als darüber gesprochen worden ist, als die Rechtsmedizinerin damals erklärt hat, was passiert ist in der Wohnung und wo Jelena überall von dem Messer getroffen worden ist. Da sind die Fotos vom Tatort auf riesengroßen Bildschirmen gezeigt worden. Das waren wirklich ganz, ganz schlimme Bilder. Später sind dann auch noch die Fotos von der Obduktion gezeigt worden. Und ja, ich kann nur sagen, das ist wirklich was ganz anderes als das, was man manchmal im Fernsehen sieht. Die Bilder, die waren so schlimm, dass sich einige der Zuschauer, die mit mir hinten im Gerichtssaal gesessen haben, sogar abgewendet haben, weil sie sich die Fotos nicht angucken wollten oder ja, das einfach nicht konnten.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Goran ist ja auch wirklich einfach sehr, sehr brutal vorgegangen. Also er hat sich bei der Tat sogar selbst verletzt und zwar an der Wade. Das war eine Schnittverletzung, die passiert ist, als er immer wieder auf Jelena eingestochen hat. Aber auch diese Schnittwunde, das war ihm alles nicht wichtig in dem Moment. Wichtiger war es, dann aus der Wohnung rauszukommen.
Er ist aber nicht einfach rausgerannt. Er ist erstmal zu seinem Sohn Milan gegangen, der ja immer noch im Kinderzimmer an seiner Playstation saß. Den hat er dann mitgenommen, aber es gab nur einen Weg nach draußen und der ging direkt durch die Küche. Milan hat also alles gesehen. Dieser kleine 8-jährige Junge hat seine Mutter sterbend auf dem Boden liegen sehen. Alles ist voller Blut. Der Tisch, die Wände, die Heizung, überall liegen noch Scherben von dem Streit. Aber Goran, der hat auch nichts dabei gesagt. Der hat Milan einfach wortlos aus dieser Wohnung rausgezogen.
Auf der Straße, da ist dann auch noch sein anderer Sohn aufgetaucht, der schon ein bisschen älter war, nämlich 15. Der ist gerade vom Fußballtraining gekommen und wollte nach Hause. Auch zu ihm hat Goran nichts gesagt. Er hat ihm Milan übergeben und ja, dann ist er einfach weggegangen.
Und der 8-jährige Milan, der hat seinem Bruder dann erzählt, was passiert ist, dass die Mutter oben in der Küche liegt und dass sie tot ist. Sein Bruder, der hat dann auch sofort reagiert, er hat halt den Notruf gewählt und die Polizei, die war dann auch wirklich schnell da. Einer der Beamten hat die Wohnungstür eingetreten, weil man sonst nicht reingekommen wäre. Und er hat dann auch sofort angefangen mit Reanimationsmaßnahmen. Der Notarzt, der kurz darauf dann da war, der hat das dann auch übernommen, aber für Jelena kam leider wirklich jede Hilfe zu spät.
Das muss damals wirklich eine ganz schlimme Situation gewesen sein. Ich kann mich noch erinnern, eine Polizistin, die mit ihrem Kollegen damals als Erste am Tatort war und die auch nicht gerade unerfahren war, der hat man selbst im Prozess noch angemerkt, wie sehr sie das alles mitgenommen hat. Sie hat bei ihrer Zeugenvernehmung immer wieder kleine Pausen machen müssen, weil die Bilder in diesem Moment wahrscheinlich alle wieder vor ihrem inneren Auge aufgetaucht sind. Sie hat den Richtern dann mit brüchiger Stimme gesagt, das war einer der schlimmsten Tatorte, die ich je gesehen habe. Und dann hat sie noch gesagt, es hat sich einfach schlimm angefühlt, die Mutter trotz der Rettungsversuche sterben zu sehen.
Goran ist damals von Essen irgendwie nach Gelsenkirchen gekommen. Er selbst hat gesagt, dass er gelaufen ist. Es kann aber auch sein, dass er von irgendjemandem gefahren worden ist. Aber flüchten wollte er wohl nicht. Er hat damals selbst bei der Polizei angerufen. Dabei hat er zwar nicht direkt gesagt, dass er seine Frau umgebracht hat, aber die Fahndung nach ihm, die lief schon auf Hochtouren. Und deshalb wussten die Beamten auch sofort, wer da am Telefon war. Sie haben Goran dann in ein Gespräch verwickelt und ihn gefragt, wo er ist und dass er sich nicht wegbewegen soll. Und das Ganze, das hat rund 7 Minuten gedauert, bis die Streifenwagen da waren und dann hat man ihn festgenommen.
6 Monate später, im August 2024, hat dann am Essener Schwurgericht der Prozess gegen Goran angefangen. Er war da 48 Jahre alt. Was ein bisschen seltsam war, das war, dass er die ganze Zeit Handschellen tragen musste, also auch während der Verhandlung, was normalerweise eigentlich nur gemacht wird, wenn jemand richtig gefährlich ist, könnte man hier natürlich vermuten, habe ich auch erstmal gedacht, dass die Richter das deshalb angeordnet haben. Aber bei Goran hatte das einen anderen Grund. Goran galt nämlich als extrem suizidgefährdet. Er hat in der Untersuchungshaft wohl mehrfach versucht, sich das Leben zu nehmen. Deshalb wollte man ihn ja im Prozess einfach immer unter Kontrolle haben.
Das klingt ja fast so, dass er irgendwie die Tat bereut und mit der Schuld nicht leben kann, dass ihm irgendwie klar geworden ist, was er da gemacht hat, richtig?
Ja, könnte man meinen, aber genau das Gegenteil war eigentlich der Fall. Er hat zwar gestanden, dass er Jelena umgebracht hat, das schon, und er hat auch gesagt, dass er sie sehr geliebt hat und dass der Teufel über ihn gekommen ist, aber ansonsten hat er auch im Prozess eigentlich all das wiederholt, was er Jelena ständig vorgeworfen hat, dass sie keine Jungfrau mehr gewesen ist, als er sie geheiratet hat und dass sie ihn auch danach noch 2-mal, das wusste er mittlerweile ganz genau, also so hat er sich das eingeredet, 2-mal mit einem anderen Mann geschlafen hat und zwar als er ihr erlaubt hat, ohne ihn nach Nordmazedonien zu fahren und diese Freiheit, die hätte sie dann ausgenutzt, um ihn zu hintergehen.
Also alles wieder seine verzerrte Wahrnehmung, ganz viel Selbstmitleid und sehr, sehr, sehr wenig Reue. Was hat er denn zu den Vorwürfen gesagt, dass er Jelena ja auch vor diesem Tatabend schon geschlagen hat?
Das hat er komplett bestritten und er hat das auch erklärt, warum das ja nicht sein kann. Er hat nämlich gesagt, ja, wenn ich meine Frau geschlagen hätte, dann hätte man das ja sehen müssen, dann hätte man bei ihr blaue Flecken sehen müssen, die hat man aber nicht gesehen, deshalb kann ich sie auch nicht geschlagen haben. Ja, das war seine Logik.
Ja, ähnlich wie das, was er den Mitarbeiterinnen vom Jugendamt gesagt hat, von wegen, ja, meine Frau wäre ja nicht mehr bei mir, wenn ich die schlagen würde. Das ist die gleiche Logik.
Genau.
Aber es gab ja die Polizeieinsätze, also die sind ja Fakt, die waren ja definitiv vermerkt.
Ja, die hat es gegeben, aber dazu hat Goran gesagt, die Polizei, die ist immer ohne Grund gerufen worden. Das hätten seine Kinder nur gemacht, wenn er mal getrunken hatte, um ihn als Alkoholiker abzustempeln.
Wir haben ja vorhin schon gesagt, dass er die Tat zugegeben hat, also den Mord. Was hat er denn dann zu diesem Tathergang gesagt? Wie ist das denn in seinen Augen passiert?
Ja, an die eigentliche Tat, die, da will er sich gar nicht erinnern können, aber er hat gesagt, was aus seiner Sicht vorher passiert ist. Er hat gesagt, dass Jelena ihn provoziert hat. Erstmal hätte sie mit Gläsern geschmissen, was ja auch stimmt, aber dann hätte sie auch noch gesagt, dass er was mit anderen Männern hat, dass er also homosexuell ist und ja, da hätte er einfach die Kontrolle verloren. Er hätte das Messer gesehen und damit zugestochen, aber er hat auch gesagt, töten wollte ich Jelena nicht, nur ein bisschen erschrecken.
Das passt jetzt natürlich nicht zu den 28 Stichverletzungen, die die Ärzte später bei Jelena gefunden haben. Vor allem, wenn man ja auch davon ausgehen kann, dass sich Jelena eigentlich überhaupt nicht gewehrt hat und spätestens, als sie auf dem Bauch auf dem Boden lag, ja auch nicht mehr wehren konnte.
Ja, dazu hat Goran vor Gericht gesagt, dass ihm erst die Hand ausgerutscht ist und dass er sich dann verloren hat. Das waren seine Worte, so hat er sich damals ausgedrückt.
Ich glaube, wir können hier wirklich an der Stelle sagen, ihm tut diese Tat überhaupt nicht leid. Also so wirkt es zumindest auf mich.
Tut sie ihm auch nicht. Höchstens für sich selbst, also für die Konsequenzen, die er da jetzt tragen muss, weil er jetzt ins Gefängnis muss. Er hat nämlich auch noch so Sätze gesagt wie, ja, ich habe sie umgebracht, aber ich habe auch mich umgebracht. Oder er hat gesagt, ich habe nicht meine Frau getötet, sondern mich und meine Kinder.
Ja, dann lass uns mal über das Urteil sprechen. Goran ist am 28. Oktober 2024 vom Essener Schwurgericht wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Und wir haben ja ganz am Anfang schon gesagt, dass bei der Urteilsbegründung von einem Femizid die Rede war und von der mittelalterlichen Vorstellung, dass die Frau dem Mann gehört. Was war denn jetzt für die Richter am Ende das Motiv für die Tat? Also warum hat Goran Jelena getötet?
Die Richter, die haben gesagt, dass Goran nach dem Besuch vom Jugendamt gemerkt hat, dass er die Kontrolle über Jelena verliert, dass sie sich möglicherweise wirklich Hilfe sucht und ihn verlässt, was in seiner Gedankenwelt, das haben wir ja auch am Anfang schon mal gesagt, eine absolute Schmach gewesen wäre, weil die Frau das einfach nicht darf. Sie ist nicht gleichberechtigt, sie darf den Mann nicht verlassen, sie ist das Eigentum des Mannes. Also in seiner Welt darf nur der Mann Schluss machen und ja, das hat Goran laut Urteil dann auch gemacht. Er hat Jelena tyrannisiert, er hat sie erniedrigt und dann hat er Schluss gemacht, indem er sie getötet hat. Das waren die Worte, die Richter Jörg Schmidt damals gebraucht hat.
Haben die Richter denn eigentlich auch nochmal was zu diesen, ja, man muss schon sagen, absurden Fremdgehvorwürfen gesagt? Also, dass Jelena mit einem anderen Mann geschlafen haben soll, als sie 12 Jahre alt war und dann auch später nochmal in Nordmazedonien, war das nochmal Thema?
Ja, das war nochmal Thema. Im mündlichen Urteil war von einer völlig unbegründeten, von einer aberwitzigen Eifersucht die Rede. Jelena hätte dafür auch überhaupt keinen Anlass gegeben. Sie hat Goran 6 Kinder geboren. Sie hat trotz der ganzen Schwierigkeiten und Streitereien immer zu ihm gehalten. Sie hat ihn gedeckt. Sie hat die Anzeigen zurückgenommen. Und auch wenn sie am Ende vielleicht die Nerven verloren hat und mit Gläsern geschmissen hat, das ist absolut nachvollziehbar. Das haben die Richter so gesagt, weil Goran jahrelang auf ihren Gefühlen rumgetrampelt hat.
Ja, und sie natürlich auch körperlich und psychisch fertig gemacht hat, das muss man ja auch nochmal sagen.
Ja.
Wie hat denn eigentlich der Rest der Familie zu dieser Tat gestanden? Also auch, ich denke da vor allem an die Kinder.
Ja, für die war das natürlich schwierig. Die älteren Kinder, die als Zeugen ausgesagt haben, die waren so ein bisschen hin und her gerissen. Sie wollten auf jeden Fall nicht nur schlecht über ihren Vater reden, was allerdings gar nicht so einfach war. Es gab nämlich eigentlich nicht viel Gutes, was sie erzählen konnten. Deshalb ist das auch alles ziemlich pauschal geblieben. Auf jeden Fall hat keiner davon berichtet, dass ihre Mutter gewalttätig war. Sie war wohl wirklich ihr ganzes Leben immer nur Opfer.
Ja, vor allem Goran hat sich da ja so eine komplette falsche zweite Realität eingeredet mit dieser Betrugsgeschichte. Er hat ein falsches Social-Media-Profil angelegt, um einen Punkt zu beweisen, den es nie gab. Also das ist ja wirklich, er hat sich da komplett in diese kranke Eifersucht reingesteigert.
Ja, was mir da auch noch in Erinnerung geblieben ist, das war die Aussage eines Freundes. Der hat Goran jetzt nicht unbedingt nach dem Mund geredet, der hat was ganz anderes gemacht. Er hat Goran nämlich die Schuld gegeben, dass das Ganze überhaupt so eskaliert ist, was man auf den ersten Blick ja auch nachvollziehen kann, aber aus einem anderen Grund. Er hat gesagt, Goran hat sich vor rund 30 Jahren, als er Jelena geheiratet hat, nämlich eben nicht vergewissert, dass sie wirklich als Jungfrau in diese Ehe gegangen ist. Und er hat da einen ganz hässlichen Vergleich angestellt, wirklich menschenverachtend. Er hat nämlich gesagt, wenn ich ein Auto kaufe, dann öffne ich doch auch die Motorhaube und schaue mir den Motor an. Und das hätte Goran bei seiner Ehefrau halt auch machen müssen. Richter Jörg Schmidt, der hat diese Worte beim Urteil dann ja später so kommentiert. Er hat gesagt, das, was da gesagt worden ist, das war nicht nur menschenverachtend, das war absolut ekelhaft.
Na gut, dass er das nochmal so eingeordnet hat, weil das ist ja wirklich ganz, ganz schwer zu ertragen. Und ich bin auch immer noch in Gedanken bin ich immer noch vor allem bei den Kindern, weil die ja wirklich am meisten unter dieser grauenhaften Tat leiden. Wie ist denn das mit Milan gewesen? Weil der war ja erst 8 Jahre alt, aber er hat natürlich von der Tat, von den Kindern zumindest, am meisten mitbekommen. Hat der dann vor Gericht ausgesagt?
Nein, der hat nicht ausgesagt. Das hat das Jugendamt nicht zugelassen. Das Jugendamt hatte damals nach dem Tod von Jelena sofort die Vormundschaft übernommen. Was wir wissen ist, dass Milan extrem traumatisiert ist. Im Prozess hieß es, dass er sehr in sich gekehrt ist, dass er nur einschlafen kann, wenn seine älteren Geschwister dabei sind. Aber auch das scheint Goran, also seinem Vater, völlig egal zu sein. Er hat nämlich gleich nach der Tat gesagt, dass er auf jeden Fall will, dass Milan ihn besucht, ihn im Gefängnis besucht. Aber auch das hat das Jugendamt natürlich und zum Glück abgelehnt.
Was diesen Fall auch nochmal trauriger macht und auch tragisch macht, ist, dass Jelena ja genau in dem Moment sterben musste, als sie sich wahrscheinlich endlich, also wirklich endlich von Goran trennen wollte. Vielleicht wäre sie ja wirklich mit ihren minderjährigen Kindern ins Frauenhaus geflüchtet. Sie hatte ja diese Visitenkarte von der Frau vom Jugendamt und auch den Flyer.
Ja, sie wollte ja beides auch nicht rausrücken bei diesem letzten Streit mit Goran. Außerdem, sie hat sich an dem Tag ja wirklich zum ersten Mal getraut, Goran vor anderen, also vor dem Freund, der dabei war, Widerworte zu geben, ihm nicht zu gehorchen. Vielleicht hat sie ja gemerkt, dass die Telefonnummer und der Flyer ihr Fluchtweg sind. Die Frauen haben da ja vom Jugendamt wirklich richtig auf sie eingeredet, weil ihr Leben, das war ja seit 30 Jahren die absolute Hölle. Aber da war es halt leider schon zu spät.
Es hätte auf jeden Fall wahnsinnig Mut dazu gehört, diesen Schlussstrich zu ziehen, aus dieser Ehe, aus dieser Hölle auszubrechen, weil es gibt noch eine andere Sache, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Goran hat zum Beispiel auch ihre Papiere versteckt, damit sie eben nicht gehen kann, wozu auch ihr Aufenthaltstitel zum Beispiel gehörte. Die Papiere und den Titel, der ja ganz wichtig war, weil damit konnte sie ja nachweisen, dass sie sich überhaupt in Deutschland aufhalten kann. Das hatte Goran ihr alles weggenommen und im Keller versteckt.
Ja, man darf auch nicht vergessen, wie früh Jelena quasi schon diesem Mann ausgeliefert war. Also sie war ja 13 Jahre alt, als sie ihn heiraten musste. Sie war noch ein Kind. Und als er Jelena ermordet hat, da war sie gerade mal 41 Jahre alt. Also sie hatte wirklich ihr halbes Leben noch vor sich. Und vielleicht wäre das ja sogar endlich schön geworden. Und sie hätte nicht mehr in Angst leben müssen. Aber das wissen wir leider heute nicht.
Es ist halt wirklich so tragisch, dass Jelena ermordet wurde, als quasi die Tür schon aufstand. So die Freiheit war vielleicht zum Greifen nah. Wir wissen nicht, was sie wirklich geplant hat, aber es sah ja wirklich so aus, als würde sie es versuchen wollen. Und das genau an dem Tag, also wirklich Stunden, nachdem sie vielleicht den Entschluss gefasst hat, dass sie dann ermordet wird, das ist wirklich einfach traurig.
Man muss natürlich leider sagen, so ist es bei den Femiziden ja oft. Sobald der Mann merkt, hey, ich verliere hier die Kontrolle. Die macht nicht mehr alles, was ich sage, die macht nicht mehr alles, was ich will. Das kann sein, hey, die beginnt ein neues Leben, die beginnt eine neue Beziehung oder wie bei Jelena, sie versucht ansatzweise eine Visitenkarte zu behalten. In dem Moment ist es ja dann leider bei Femiziden oft so, dass dann der Mann sagt, ja, also wenn ich dich nicht haben kann und wenn du eh nicht mehr das machst, was ich dir sage, dann musst du jetzt halt sterben, weil du bist ja mein Eigentum.
Ja, das muss man wirklich so sagen. Für diese Männer sind Frauen keine gleichberechtigten Lebewesen. Das sind keine Menschen mit freiem Willen, sondern das sind für die einfach Objekte. Also nichts, was einen eigenen freien Willen hat, was Träume hat, was ein Leben haben darf, während sie halt gleichzeitig quasi diese Frauen missbrauchen, ausnutzen. Es ist wirklich, also das, wir haben hier ja leider immer wieder Femizide und ich finde jedes Mal ist jeder Fall für sich sehr tragisch und traurig, aber sie ähneln sich sehr oft in den Strukturen. Man weiß halt direkt, okay, hier nutzt jemand seine Macht über jemand anderen aus.
Und woran ich auch die ganze Zeit denken muss, sind tatsächlich diese vier Frauen vom Jugendamt, die da in die Wohnung kommen und dieser Familie helfen wollen und dann mit denen allen sprechen und irgendwie Termine ausmachen und so weiter. Und am gleichen Tag ermordet dieser Mann Jelena. Und ich kann mir nur ansatzweise vorstellen, wie schlimm das sein muss, wenn du da versuchst, deinen Job zu machen, mit dieser Frau sprichst und egal, was sie dir sagt in dem Moment, du siehst ja die Zeichen, das sind ja auch erfahrene Mitarbeiterinnen gewesen und denen sind in dem Moment ja schon die Hände gebunden, die haben versucht, weitere Termine auszumachen und wollten für Jelena und auch für ihre Kinder da sein. Aber die gehen da irgendwie unvollrichteter Dinge aus dieser Wohnung raus, wahrscheinlich eh schon mit einem schlechten Gefühl. Und dann hören sie das und wissen, hey, das ist die Frau, der ich noch diese Visitenkarte da auf den Tisch gelegt habe und die ist jetzt tot. Hätte ich mehr machen können, wäre es anders gelaufen. Ich glaube, das sind alles Fragen, die sich diese Frauen natürlich nicht zu Recht, aber schon nachvollziehbarerweise stellen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz schlimm.
Ja, vor allem, weil eine von denen ja noch in der Ausbildung war, ne? Dann nimmst du mal die Auszubildende mit und sagst, hier, jetzt gucken wir uns mal einen richtigen Fall an. So, jetzt siehst du mal, wie es in Anführungsstrichen in so einer Familie aussieht, wie wir damit umgehen. Und dann passiert sowas. Also ich glaube, davon erholst du dich nicht mal ebenso wieder.
Ja, man muss dazu natürlich sagen, das darf man auch nicht vergessen, Jelena war ja nicht ehrlich. Jelena hat ja nicht mit offenen Karten gespielt. Die hat ja nicht gesagt, mein Mann schlägt mich, der tyrannisiert mich, der macht mich schlecht, der ist eifersüchtig, jähzornig, ein Tyrann, sondern sie hat ihn ja in Schutz genommen. Und das, ja, was willst du da machen als Jugendamtsmitarbeiter, Mitarbeiterin?
Das ist ja das Schwierige an diesen Femiziden, diese Machtstrukturen, dass die Frauen so eingeschüchtert werden, ja nicht über mal eben ein Gespräch, sondern über Jahre wird ihnen ja auch das Gefühl gegeben, du bist nichts wert. Du darfst nicht die Wahrheit sagen, so selbst wenn du das Gefühl hast, du wirst hier schlecht behandelt, du wirst auch gar nicht schlecht behandelt, hier guck mal, was wir alles für dich machen und so.
Du hast das verdient,
also
so schlecht
genau,
behandelt
du hast
zu
es
werden.
Verdient und du hast sowieso nichts anderes verdient, als hier zu bleiben. Was willst du überhaupt machen, wenn du mich nicht hast? So, dass sie komplett in eine Abhängigkeit geraten und ich glaube, das war bei Jelena eben auch so und dass sie quasi sich gar nicht in der Lage dazu gesehen hat, die Wahrheit zu sagen. Weswegen eigentlich dieser Termin ja so wichtig war, ne? Ihr zu sagen, hey, das muss nicht so sein, so den ersten Schritt zu machen. Das ist
ja, und das hat ja bei ihr offenbar auch Klick gemacht.
Ja.
Sie hat ja die quasi die Notnummern erst nicht annehmen wollen, aber sie hat sie ja dann doch eingesteckt. Also es hat ja was bewirkt, ne? Dass das dann so ein schrecklichen Verlauf nimmt, ja, damit hat er natürlich keiner rechnen können.
Natürlich nicht. Und der ausschlaggebende Punkt waren ja für Jelena auch gar nicht mal ihr Leid, ihr jahrelanges Leid, sondern ihre Kinder. Die hatte einfach wirklich Angst, hey, die sind jetzt hier vom Jugendamt und die sehen jetzt, wie es hier aussieht, die sehen, wie oft wir streiten, die hören das, die nehmen mir meine Kinder weg. Und ich glaube, da hat einfach die Angst nochmal überwogen vor der Angst, die sie vor ihrem Mann hatte.
Ja. Vielen Dank, Jörn, dass du uns diesen Fall mitgebracht hast. Ich finde es ganz wichtig, dass wir das Thema hier immer wieder thematisieren, diese Strukturen thematisieren und dass uns Femizide nicht aus dem Blick geraten, weil es passiert halt leider sehr, sehr oft. Wir hören uns alle bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.
Ciao.
Tschüss.